Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es nicht möglich ist, dass zwei Leute gleichzeitig ein Auto fahren. Das klappt nicht und das gilt auch für unser Leben. Jesus hat gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann für zwei Herren leben. Wenn wir das auf uns selbst anwenden, du kannst entweder für dich selbst leben oder du kannst für Gott und für andere leben. Du kannst nicht dein eigener Herr sein und ein Jünger Jesu sein. Jesus als Herr nachfolgen. Du kannst entweder sagen wie Jesus, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Oder du kannst umgekehrt sagen, nicht wie du willst, sondern wie ich will. Wir können nicht beides haben. Ich kann entweder meinen Willen verwirklichen oder Gottes Willen verwirklichen in meinem Leben. Und vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, dass das nicht immer unbedingt übereinstimmt, ne? Mein Wille und Gottes Wille. Und wenn solange die übereinstimmen, ist es nicht schwer, ne? Ist nicht schwer, sich unterzuordnen, wenn du dieselbe Meinung hast wie Gott. Oder von mir aus wie dein Chef oder dein Mann. Der Konflikt, die Herausforderung ist, wenn da ein Unterschied ist, wenn ein Konflikt ist, wenn man nicht übereinstimmt, dann brauchst du eine Entscheidung. Als wir Jesus eingeladen haben, in unser Leben zu kommen, als wir ihn eingeladen haben, unser Herr zu werden, uns ihm anvertraut haben, da sind wir geistig von Neuem geboren worden. Wir sind geistig lebendig geworden, Gott hat Wohnung genommen in unserem Herzen, er hat uns ein neues Herz gegeben, mit neuen Impulsen, mit diesen Wünschen in unserem Herzen, dass wir Gott gefallen wollen und dass wir ihn lieben wollen und ehren wollen und dass wir seinen Willen tun wollen. Aber dann haben wir noch immer unser Fleisch, wie die Bibel das nennt, so den Nachlass unseres alten Menschen, der wir waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Diese sündigen, selbstsüchtigen Impulse in uns. Und die sagen, nee Gott, nicht wie du willst, sondern wie ich will. Und die Frage ist, was tun wir, was tust du, was tue ich, wenn das kollidiert? Mein Wille und Gottes Wille. Ne, dann musst du eine Entscheidung treffen. Du musst sagen, okay Jesus, du bist der Herr, du sitzt am Steuer, ich mache wie du willst. Oder du sagst, Jesus, nimm doch mal kurz am Beifahrersitz Platz oder am Rücksitz. Ich will das Steuer wieder in die Hand nehmen meines Lebens. Ich nehme das Steuer in meine Hand, ich entthrone dich, Jesus, und ich setze mich selber wieder auf den Thron in meinem Leben. Oder ich kann umgekehrt Nein sagen zu mir selbst, zu meinem Ego, zu meinem Eigenwillen und sagen, okay, Jesus, du sitzt am Steuer, ich bleib am Beifahrersitz. Aber es können nicht beide fahren. Es können nicht beide gleichzeitig auf dem Thron sitzen. Es braucht eine Entscheidung. Wir haben gesehen, dass der Petrus diesen Moment hatte. Als Jesus seine Erwartungen an den Messias zerstört hat und Jesus zu ihm gesagt hat, mit anderen Worten, Petrus, ich werde nicht die Herrschaft, die irdische Herrschaft über Israel übernehmen und die Römer rauswerfen. Ich werde nicht ein irdisches Reich aufrichten und deine Nation und dich groß machen, dir ein angenehmes und angesehenes und wohlhabendes Leben ermöglichen, sondern nee, deine jüdischen Leiter, die werden mich misshandeln, die werden mich ablehnen, die werden mich töten und ich werde vieles erleiden müssen und ich werde sterben und dann werde ich auferstehen, aber das hat der Petrus gar nicht mehr gehört. Und was war die Reaktion von Petrus? Das sind nicht meine Pläne, das ist nicht, was ich mir gewünscht habe, das ist nicht mein Wille. Petrus sagt mit anderen Worten oder umgekehrt, Jesus sagt zu Petrus mit anderen Worten, du musst eine Entscheidung treffen, Petrus. Vers 23, Er sagt das nicht nur zu Petrus, sondern zu allen. Wenn jemand mir nachkommen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Haben wir uns letzte Woche angesehen, diesen Vers. Du musst eine Entscheidung treffen, Petrus. Ich bin kein Selbstbedienungsladen. Ich stelle einen Herrschaftsanspruch. Wähle, wen du heute nachfolgen willst, für wen du heute leben willst, wen du heute verwirklichen willst. Und das passiert uns so oft, dass wir an diesen Punkt kommen in unserem Leben, oder? Täglich, mehrmals täglich. Deswegen sagt Jesus hier, nimm dein Kreuz auf, täglich. Passiert jedes Mal, wenn wir versucht sind zu sündigen oder wieder eigenwillig zu werden, unser eigenes Ding zu drehen, statt Gott gehorsam zu sein, für uns selbst zu leben, statt für Jesus zu leben. Und ja, an diesem Tag, wo wir Jesus eingeladen haben in unser Leben, da haben wir eine Grundsatzentscheidung getroffen, da haben wir gesagt, Jesus, hier ist der Steuer, setz du dich an Steuer, leid du mein Leben, setz du dich auf den Thron. Ich will sterben, damit du durch mich leben kannst. Aber das Problem ist, unser Ego, das glaubt an die Auferstehung. Und deswegen müssen wir das immer wieder hinrichten, sagt Jesus. Unser Ego täglich hinrichten. Täglich auf den elektrischen Stuhl setzend. Oder an die Giftspritze hängen, um es mit modernen Bildern zu beschreiben. Nimm dein Kreuz auf täglich, verleugne dich selbst, sag Nein zu dir selbst und folge mir nach. Das ist, was Jesus sagt. Wenn du mein Nachfolger sein willst, dann musst du dich selbst loslassen. Nein sagen zu deinem Ego, Nein sagen zu deinem Willen, zu deinem Eigenwillen, Ja sagen zu Gottes Willen, Nein sagen zur Selbstverwirklichung und Ja sagen zur Jesusverwirklichung. Und das ist eigentlich normales Christentum. Das ist, wie Christentum aussehen sollte. Das ist wahres Christentum, wenn wir uns selbst verlieren an ihn. Wenn wir selbst aufgehen in ihm. Ich gebe mich selbst auf, um für ihn zu leben. Ich will nicht an mich denken, ich will an ihn denken. Ich will nicht für mich leben, ich will für ihn leben. Ich will mich in meinem Leben nicht um mich selbst drehen, sondern ich will mich um Jesus drehen. Und das ist ein radikales Konzept, oder? Viele Christen wollen Jesus zu ihrem Leben hinzufügen. Christ, das ist was, was ich auch bin. Glaube gehört auch zu meinem Leben dazu. Ich treffe mich so schon ab und zu mal mit Gott in meiner stillen Zeit oder wenn ich im Gottesdienst gehe. Aber Paulus hat ein ganz anderes Konzept. Was hat Paulus gesagt im Philipperbrief? Er hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist mein Leben. Eine Sache, Jesus. Er ist meine Identität. Christus ist mein Leben. Er beeinflusst alles. Er durchdringt alles, was ich tue, was ich denke, all meine Entscheidungen. Das ist, was ich bin. Das Leben ist für mich Christus. Ich bin ein Gefäß, ich sehe mich als Gefäß, das er füllen kann. Ich sehe mich als sein Werkzeug. Er darf sein Leben durch mich leben. Ist herausfordernd, oder? Radikales Konzept. Wir können uns selber fragen, was ist mein Leben? Was ist meine Identität? Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, wer bist du oder was bist du, was würdest du antworten? Würdest du sagen, ich bin Geschäftsmann oder Lehrerin oder Handwerker? Ich bin Ehemann oder Ehefrau, Vater, Mutter, Kind. Ich bin Sportler. Ich bin Musiker. Was würdest du sagen? Wer bist du? Was bist du? Oder würdest du wieder Paulus sagen, ich bin Christ. Das ist, was ich bin. Ich bin Nachfolger, eine Nachfolgerin
von Jesus Christus. Das ist mein Leben. Wir können uns fragen, worum dreht sich mein Leben? Was ist das, was mein Leben lebenswert macht? Wovon bist du eingenommen? Wovon bist du begeistert? Wofür bist du bereit, dich aufzuopfern? Ist es Jesus? Herausfordernd, das Leben ist für mich Christus. Und Jesus hat uns gesagt, Selbstaufgabe ist erstens freiwillig und zweitens ist es schmerzhaft. Ne? Unser Ego stirbt nicht gern selber. Und Jesus hat gesagt, ich, der Messias, ich werde leiden und ich werde sterben für euch. Und wenn ihr meine Nachfolger sein wollt, dann müsst ihr bereit sein zu leiden und zu sterben für mich. Keine populäre Lehre. Jesus wäre wahrscheinlich kein Bestseller-Autor geworden mit diesem Konzept. Mir hat letzte Woche jemand eine E-Mail geschrieben, der hat sich beworben als Pastor bei allen möglichen Gemeinden, hat eine Rundmail geschrieben und sehr interessant, in seinem Lebenslauf stand drin, dass er so 500 Bücher gelesen hat über Selbsthilfe und Kommunikation und alles Mögliche. Und dann letztendlich hat er selber ein eigenes Buch geschrieben mit dem Titel Wie man Liebe, Respekt, Glück, Gesundheit und Reichtum erlangt. Dieses Buch hat das Zeug zum Bestseller. Das, was die Leute hören wollen. Und ist auch mal sehr erleuchtend, mal die christlichen Bestsellerlisten anzugucken, was da ganz oben ist. Klingt vieles sehr ähnlich. Der Typ hat das Buch geschrieben, bevor er Christ war. Aber wie man Liebe, Respekt, Glück, Gesundheit und Reichtum erlangt. Aber Jesu Buch, Leiden und Sterben als Nachfolger, es wäre wahrscheinlich kein Bestseller in unserer Kultur heute. Und wie ich letztes Mal gesagt habe, ich glaube, wir hätten weniger Leute in unseren Kirchen, wenn wir beim Bekehrungsaufruf sagen würden, statt zu sagen, komm nach vor ans Kreuz, das haben wir so ein bisschen verniedlicht, wenn wir sagen würden, komm nach vor zum Galgen. Entscheide dich, dir selbst zu sterben. Sei bereit zu leiden und zu sterben um Jesu willen. Wie viele würden kommen? Es werden manche die Frage stellen, ja, warum soll ich mich denn dafür entscheiden? Mir selbst zu sterben, Jesus nachzufolgen, sterben, leiden, warum soll ich denn das machen? Warum soll ich bereit sein, mir zu sterben und für Jesus zu leben? Warum soll ich bereit sein, Nein zu sagen zu dem, was ich will und Ja zu sagen zu dem, was Jesus will? Ich würde sagen, der erste Punkt ist, sonst bist du kein Nachfolger. Das ist das Kennzeichen eines Nachfolgers. Wenn wir uns allein über das Wort nachdenken, ne? Nachfolger ist jemand, der nachfolgt, der jemand anderen hinterhergeht oder hinterherfährt. Der Frank hat das letzte Woche so schön illustriert, das hat wunderbar gepasst. Und ich meine, wenn Jesus wirklich Gott ist, wenn er unser Schöpfer ist, der Herrscher des Universums, dann sollte uns das eigentlich genügen. Ich meine, wem sollen wir sonst nachfolgen? Es soll Grund genug sein, dass wir sagen, ich folge dir nach, Herr, weil das ist, was du bist. Du bist Gott, du bist der Schöpfer, du bist der Herr, also folge ich dir nach. Jesus ist es wert. Viele Menschen verleugnen sich selbst um viel weniger Willen. Trainieren für einen Marathon, verleugnen das Schnitzel, was sie gerne essen wollen, gehen stattdessen laufen oder eine Diät. Oder von mir aus im Fitnessstudio. Oder Leute setzen sich hin und lernen für eine Prüfung, um erfolgreich zu sein und verleugnen von mir aus Fernsehen oder irgendein Hobby, um was anderes zu erreichen. Leute verleugnen sich selbst und wir wahrscheinlich auch für Dinge, die viel weniger wert sind als Christus. Um Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen, um irgendeinen Preis zu gewinnen bei einem sportlichen Wettkampf, um attraktiv zu sein für andere, um irgendeinen Abschluss zu machen, Karriere zu machen. Ein Soldat verleugnet sich selbst für sein Land. Viele Dinge. Also warum sollten wir uns nicht für Gott verleugnen? Es ist nur vernünftig. Im Römerbrief Kapitel 12 heißt es, das ist vernünftig. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, dass wir ein lebendiges Opfer sind für ihn. Ich meine, was sollen wir sonst machen mit unserem Leben? Wenn es diesen Gott wirklich gibt, wofür sollen wir sonst leben? Wem sollen wir sonst nachfolgen? Das wäre das einzig Logische, das einzig Richtige, das einzig Vernünftige, dass wir ihm nachfolgen. Eigentlich ist ja diese Frage zu fragen, ja, warum soll ich Jesus nachfolgen, ist eigentlich schon wieder eine selbstsüchtige Frage. Ne? Fragen eigentlich, ja, was habe ich davon? Aber Jesus ist gnädig und liebevoll und er wird es uns trotzdem beantworten. Das schauen wir uns heute an. Warum sollen wir Jesus nachfolgen? Die Antwort ist nicht nur, weil es richtig ist, es zu tun, sondern auch, weil es schlicht und einfach gut ist für uns selbst. Es ist kein Tyrann, der unsere Nachfolge oder unsere Hingabe verlangt, sondern Jesus ist unser Retter. Er ist unser Heiland, er ist unser Freund, er ist unser geistlicher Bräutigam. Er meint es wirklich gut mit uns. Wir sind der Grund, warum er ans Kreuz gegangen ist. Er liebt uns. Er meint es gut mit uns. Er will unser Bestes. Und Jesu Herrschaft ist jetzt nicht irgendwas Schweres oder Trübsinniges oder Belastendes. Nee, es ist befreiend. Es ist wunderbar. Es ist heil. Es ist gut. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Also warum sollen wir denn Jesus nachfolgen? In unseren Versen heute Morgen wird Jesus dreimal denn sagen. Es gibt uns drei Gründe hier in den Versen 24 bis 26 beziehungsweise 27. Er wird uns das begründen. Warum sollen wir Jesus nachfolgen und selbst verleugnen und ihm nachfolgen? Damit wir wahres Leben gewinnen, erstens, damit wir uns selbst gewinnen und drittens, damit wir bestätigt werden von Jesus vor dem Vater. Oder um das Ganze negativ auszudrücken, damit wir unsere Seele oder unser Leben nicht verlieren, damit wir uns selbst nicht verlieren und damit Jesus sich nicht wird schämen müssen, eines Tages für uns. Lass uns diese Verse lesen. Lesen wir vielleicht nochmal hier ab Vers 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Klingt das nicht paradox für uns, was wir hier lesen? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Ich soll mich selbst, mein Leben, mein Eigenleben, könnte man sagen, verlieren, damit ich Leben gewinnt? Das klingt paradox für uns, oder? In unserer Gesellschaft ist das Credo nicht Selbstverleugnung, sondern Selbstverwirklichung. Leb für dich selbst. Erreich deine Ziele. Verwirkliche deine Träume. Verwöhn dich selbst. Gönn dir, was du willst. Dann wirst du glücklich sein. Glückselig, glücklich in deiner Seele, wie Jesus dann an einer anderen Stelle sagt. Das ist Leben. Und Jesus dreht es um. Jesus, unser Schöpfer, unser Konstrukteur, der am besten weiß, wie wir heil funktionieren, unser liebender Retter sagt, das ist nicht, wie der Hase läuft. Das stimmt nicht. Ihr könnt diese Woche mal das Buch Prediger lesen im Alten Testament. Sehr interessantes Buch. Das ist ein Erfahrungsbericht von jemandem, der das versucht hat. Der versucht hat, sich wirklich selbst zu verwirklichen. Und das war jemand, der alle Macht hatte und alle Möglichkeiten hatte, das zu tun. Er war der König. Er war der reichste Mann in der Welt. Er konnte sich wirklich alles leisten, was er wollte. Er konnte es umsetzen. Jedes Hobby, jede Idee, die er hatte, war das möglich. Reichste Mann der Welt, er hatte hunderte Frauen. Das war jemand, der sich wirklich selbst verwirklichen konnte. Und wisst ihr, was er am Ende gesagt hat? Nachdem er fertig war mit diesem Experiment, wo er gesagt hat, ich habe mir nichts enthalten, was ich wollte. Er sagt, es ist alles ein Greifen nach Wind. Ups. Ist nichts übrig. Es ist leer, es ist unbefriedigend. Leute, könnte es sein, dass wir nicht dazu geschaffen sind, uns selbst zu verwirklichen? Dass das gar nicht so gut funktioniert? Vers 25 sagt Jesus, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? Es ist möglich, die ganze Welt zu gewinnen. Alles, was diese Welt anzubieten hat. Materiell, Reichtum und Macht. Geld regiert die Welt, ne? Anerkennung von Menschen, Ruhm. So viel Sex, wie du haben willst. Irdische Liebesbeziehungen, Familie und Sicherheit und Gesundheit und kreative Freiheit, alles, was diese Welt anzubieten hat, ist möglich, das zu haben und trotzdem dich selbst zu verlieren oder deine Seele zu verlieren oder dein Leben zu verlieren. All diese Wörter hier sind eigentlich parallel in der Parallelstelle im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium. Steht hier im Vers 25, wo Jesus davon spricht, sich selbst zu verlieren, sein Leben zu verlieren. Das ist alles parallel hier. Sich selbst, seine Seele, sein Leben zu verlieren. Und das hat ganz sicher eine ewige Dimension. Wenn du kein Nachfolger Jesus bist in diesem Leben, wenn du dich nicht an ihn verlierst, auch deine Selbstgerechtigkeit gegen die Gerechtigkeit eintauscht, die Jesus Christus dir anbietet, dann kannst du ewiges Leben nicht erfahren. Das kannst du dir nicht erkaufen. Mit Dingen dieser Welt. In Vers 26 lesen wir, dann wird Jesus dich verleugnen, wenn er dieser Erde, dem Hier und dem Jetzt, dieser Zeit ein Ende bereitet und seine ewige Herrlichkeit aufrichtet. Dann wirst du ewig getrennt sein von deinem Schöpfer und seiner Herrlichkeit und wirst diese Party im Himmel versäumen. Du wirst ein ewiger Loser sein, ein ewiger Verlierer. Du kannst dich vielleicht in dieser Welt, diese paar Jahre, die wir in dieser Welt haben, die 60 oder 70 Jahre selbst verwirklichen, aber dann wirst du die nächsten 100 Billiarden, Billionen von Jahren ablosen. Ist es das wert? Ich glaube nicht. Es ist wie ein Ehebrecher, der für ein paar Minuten von Ekstase seine Ehe, seine Familie, seinen Ruf, seine Zukunft, seine Seele zerstört. Ist es das wert? Es ist töricht, oder? Solche Entscheidungen zu treffen. Also eine ewige Dimension, ganz sicher. Ob wir Jesus nachfolgen oder nicht. Ob wir uns entscheiden, uns selbst zu verwirklichen oder Jesus zu verwirklichen. Aber ich glaube auch eine, zweitens eine sehr reale irdische Dimension an dem Ganzen. Wer sein Leben, seine Seele, sich selbst an Jesus verliert, der wird sie retten. Der wird Leben haben. Klammer sage ich Lebensqualität. Aber wer sich selbst verwirklicht, Jesus sagt, selbst wenn er die ganze Welt gewönne, wird er sich selbst, seine Seele, sein Leben dabei einbüßen. Das Ganze wird noch viel klarer, wenn wir uns das Wort für Leben oder für Seele im Griechischen anschauen. Das ist das Wort Psyche, was da steht. Und es ist interessant, weil es mindestens drei Worte für Leben im Griechischen gibt. Jesus sagt hier, wenn du für dich selbst lebst, wirst du deine Psyche verlieren. Interessant, ne? Was wird es dir nützen, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Psyche verlierst oder einbüßt? Habt ihr das schon mal irgendwo beobachtet, dass Menschen, die viel von dieser Welt haben, Geld, Ruhm, Anerkennung, all diese Dinge, Selbstverwirklichung, dass die ihre Psyche verlieren? Das schon irgendjemand mal beobachtet? Brauchen nur Fernseher anmachen oder in die Zeitung schauen oder ins Internet. Die ganzen Stars, Britney Spears und Paris Hilton, Michael Jackson. Was läuft falsch mit diesen Leuten? Die haben doch alles. Ruhm, Anerkennung, Geld, Sex mit wem immer sie wollen. Die haben doch alles. Was stimmt denn da nicht? Ich meine, wie viele heile Hollywood-Stars oder Pop-Stars gibt es denn? Diese Leute, die so viel von dem haben, was die Welt anzubieten hat, nachdem der kleine Mann sich vielleicht sehnt. Und ich denke an die Selbstmorde von Fußballstars und Fernsehstars diesen Sommer. Wenn das stimmt, dass Selbstverwirklichung Leben ist, läuft da nicht irgendwas falsch? Stimmt das denn wirklich? Oder wie steht es denn um die Psyche der Menschen in unserem Land? Wo wir so viel mehr Möglichkeiten haben, uns selbst zu verwirklichen, mehr Wohlstand, mehr Freizeit, mehr Unterhaltungsgelegenheiten als wahrscheinlich alle anderen Menschen in der Geschichte bis jetzt. Eigentlich soll es uns doch prächtig gehen. Besser als allen zuvor. Aber wie ist denn die Realität? Ich habe gestern gelesen über eine Studie der Weltgesundheitsorganisation, die draufgekommen ist, dass jeder vierte Arztbesucher wegen einer psychischen Störung zum Arzt geht. 8 Millionen Deutsche haben behandlungsbedürftige psychische Störungen, laut dieser Studie. Laut wieder einer Weltgesundheitsorganisationsstudie leiden ungefähr 9% der Deutschen innerhalb eines Jahres an psychischen Leiden. Könnt ihr die ganzen Babys und Kleinkinder wegrechnen, denen geht es im Normalfall noch halbwegs gut. Das sind hohe Zahlen. Aber die Zahlen sind niedrig eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern. Ich meine, 9, 10%? Laut einer Studie vom Robert-Koch-Institut vom letzten Jahr leidet jeder fünfte Jugendliche an psychischen Auffälligkeiten, wie Ängsten oder gestörten Sozialverhalten, Depressionen, Essstörungen. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die haben das in Auftrag gegeben, leidet jeder fünfte Student an so einer Störung. 10,5% aller Arbeitsausfälle in Deutschland gingen auf psychische und Verhaltensstörungen zurück. April dieses Jahres kam das raus. Und ich sage nicht, dass psychische Probleme oder Depressionen nur diese eine Ursache haben können. Bitte, das wäre viel zu einfach. Kann ganz viele unterschiedliche Ursachen haben, aber beobachtet einfach diesen Trend in unserer Gesellschaft. Laut dem Drogen- und Suchtbericht 2008 sind 1,5 Millionen Menschen medikamentenabhängig in Deutschland. Ungefähr 3 Millionen alkoholabhängig. Wir Selbstverwirklicher. Läuft das denn wirklich so gut? Ist das wirklich Leben? Ist das wirklich gut für unsere Psyche? Oder wenn wir uns einfach diesen Trend anschauen, nicht jeden Einzelnen beurteilen, aber diesen Trend anschauen, läuft es dann doch irgendwie in die falsche Richtung. Stimmt vielleicht doch das, was Jesus uns hier sagt, was radikal unterschiedlich ist zu dem, was die Welt sagt. Dich selbst zu verleugnen, statt dich selbst zu verwirklichen. Aber könnte es sein, dass die Selbstverwirklichung uns nicht glücklich macht, sondern unglücklich? Der österreichische Psychologe Paul Watzlawick hat eine Parodie geschrieben auf die Ratgeberliteratur, amerikanische vor allem. Ein bekanntes Buch, das er geschrieben hat, Anleitung zum Unglücklichsein. Und das erste Kapitel, ersten Punkt, den er aufführt, er sagt, vor allem eins, dir selbst sei treu. Ich glaube, da ist eine Wahrheit drin. Die Wahrheit ist, unsere Selbstsucht ist ein Gefängnis. Unsere Selbstsucht ist ein Tyrann. Selbstverwirklichung ist nicht der Weg zum Heil in unserem Leben. Selbstverwirklichung macht unser Leben, unsere Seele, uns selbst, unsere Psyche nicht reich, nicht heil, sondern beraubt uns. Wenn dein Leben unerfüllt ist, wenn du dich unglücklich fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht genug herausgefordert, ist die Antwort nicht mehr Selbstverwirklichung. Oder nicht, dass du deine Umstände änderst. Die Antwort ist, du musst ein Jünger Jesu werden. Ein Nachfolger von Jesus. Willst du glücklich werden? Dann versuch nicht, glücklich zu werden. Das klingt auch paradox, ne? Willst du glücklich sein, dann versuch nicht, glücklich zu werden. Sondern folg Jesus nach. Das ist die Antwort. Sag das immer wieder, Glück ist ein Nebenprodukt. Glück ist ein Nebenprodukt. Du findest das Glück nicht, wenn du dem direkt nachjagst. Oh, wenn ich nur das hätte oder die Beziehung oder mich da verwirklichen könnte, dann wäre ich glücklich. Nee, Glück ist ein Nebenprodukt. Nebenprodukt, wenn du dich selbst und diese Jagd aufgibst. Und statt für dich selbst, für Jesus lebst und für deine Mitmenschen lebst. Das ist der Schlüssel. Nur wenn du aufhörst, in deinem Leben andere für dich zu vereinnahmen und stattdessen anfängst, dich für Jesus und für deine Mitmenschen aufzuopfern, dann wirst du glücklich. Glücklich sind Menschen, die sich nicht um sich selbst drehen, sondern die sich um andere drehen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die Jesus uns hier lehrt. Das sind Menschen, die heil sind in ihrer Psyche. William Barclay, ein Ausleger, hat geschrieben in seinem Kommentar, ein Mensch muss sein Leben ausgeben, nicht anhäufen. Dieser alles bestimmende Standard der Welt muss verändert werden. Die Frage ist nicht, wie viel kann ich bekommen, sondern wie viel kann ich geben. Nicht, was ist das Sicherste, sondern was ist das Richtige. Nicht, was ist das tolerierte Mindestmaß an Arbeit, sondern was ist maximal möglich? Dem Christen muss bewusst sein, dass ihm Leben gegeben wurde, nicht um es für sich selbst zu behalten, sondern es für andere auszugeben. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Und das gilt auch für unser Leben. Es ist seliger. Aber die Auferstehung, die kommt nach dem Tod. Die Lebensqualität eines auferstandenen Lebens kommt erst, nachdem du dir selbst gestorben bist, nachdem du dich selbst verleugnet hast. Das ist, was Jesus uns hier im Vers 23 gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Aber dieses überfließende Leben können wir erst erfahren, wenn wir unser Ego hinrichten und uns Jesus hingeben. Tu das und dann wirst du eine geistig reiche und glückliche und gesegnete Person sein. Unabhängig von Umständen. Zwei Menschen, die mich sehr berührt haben in meinem Leben, waren Menschen in sehr unglücklichen Umständen. Eine ist die Joni Erickson. Hat mich ein Freund mitgeschleift auf einen Vortrag von ihr. Ich weiß nicht, ob das sogar noch war, bevor ich mich bekehrt habe, aber das war was, was mich sehr beeindruckt hat. Eine Frau, die in ihrer Jugend einen Sportunfall hatte und die gelähmt ist. Von ihrem Hals abwärts. Die kann ihren Kopf bewegen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihre Hände bewegen kann. Furchtbar behindert. Aber ich habe kaum jemanden getroffen, der so eine Freude und so einen Frieden ausgestrahlt hat wie diese Frau. Es war unglaublich, die hat den ganzen Saal beleuchtet mit ihrem Lächeln und mit ihrer Freude. Wie ist das möglich? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich schlecht fühlst, such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und fang an, dem zu dienen. Was ist der Schlüssel? Andere Person, die mich sehr beeindruckt hat, ich hatte das große Vorrecht, den Richard Wurmbrand einmal oder zweimal reden zu hören, bevor der verstorben ist. Richard Wurmbrand war ein rumänischer Pfarrer, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gefoltert für Christus. Er war in Rumänien unter Ceausescu, ich glaube 16 Jahre lang, im Gefängnis für seinen Glauben, weil er das Evangelium verkündigt hat, evangelisiert hat. Wurde regelmäßig gefoltert. Aber dieser Mann hatte einen Frieden. Der hatte Freude. Der hatte was, was viele nicht haben, auch viele Christen nicht haben. Was ist das? Menschlich betrachtet sind das doch die Loser in dieser Welt, oder? Du bist behindert, du bist im Gefängnis, du wirst gefoltert. Kann man sich was Schlimmeres vorstellen als das? Menschlich gesehen sind das Loser. Aber wisst ihr, was die haben? Leben. Lebensqualität. Ewige Lebensqualität, die Qualität von Jesu ewigen Leben. Schon hier und jetzt, in dieser Welt. Ihr könnt an biblische Beispiele denken. Ich habe vor kurzem in der Apostelgeschichte gelesen über Paulus und Silas. Nachdem die verprügelt wurden, saßen die im Gefängnis und haben Gott gepriesen, haben gesungen. Hey, das ist Lebensqualität, wenn du noch singen kannst, nachdem du verprügelt wurdest. Das ist Lebensqualität. Paulus schreibt im Philipperbrief aus dem Gefängnis, ich freue mich und freut ihr euch. Nochmal sage ich euch, freut euch. Ein Typ, der in einem Gefängnisloch sitzt. Lebensqualität. Das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Jesus sagt uns heute Morgen, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Lieber Petrus, wenn du dich schämst, einem Messias nachzufolgen, der nicht gekommen ist, um dich groß und reich und mächtig zu machen und deine Wünsche zu erfüllen, sondern der gekommen ist, um zu leiden und zu sterben, dann werde ich mich für dich schämen, wenn ich komme oder wenn du in meine Ewigkeit kommst dann werde ich dich nicht bekennen können vor dem Vater, dass du zu mir gehörst. Wenn du in diesem Leben mit mir nichts zu tun haben wolltest, dann plötzlich im ewigen Leben, in der Ewigkeit. Jesus zwingt sich uns nicht auf. Ist deine Entscheidung, meine Entscheidung, zu wem du gehören willst, für wen du leben willst, wem du nachfolgen willst. Aber er hat dich so sehr geliebt, dass er nackt an einem Kreuz für dich hing. Hat sich nicht geschämt, es zu tun, nackt an einem Kreuz für dich zu hängen und einen grausamen Tod zu sterben. Sollen wir uns schämen, ihm nachzufolgen? Wir sollten sagen, gerne, Jesus, will ich bereit sein, dir nachzufolgen, mich selbst zu verleugnen, selbst zu leiden und zu sterben, wenn es nötig ist. Gerne nach all dem, was du für mich getan hast. Größere Liebe hat niemand als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat Jesus für dich getan, für mich getan. Er ist es wert, dass wir für ihn leben. Und es wird es wert sein für uns. In diesem Leben und ganz sicher in der Ewigkeit. Amen. Wir wollen Abendmahl feiern zum Abschluss und an ihn denken, an das, was er für uns getan hat. Und ich bete für mich selbst und für uns, dass unser Herz neu berührt. Ich meine, ich lese diese Dinge, ich predige zu mir selber. Ich lese diese Dinge und ich bin wie dieser Vater, der zu Jesus gekommen ist. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Ich habe das noch nicht völlig erfasst, was hier steht. Aber Leute, das ist der Weg zu einem heilen Leben, zu einer heilen Psyche. Sich selbst, sein Leben zu verlieren. Es ist der Weg. Selbst wenn es uns paradox und abgefahren erscheint auf den ersten Blick. Aber das ist der Weg zu einem heilen Leben. Selbstverleugnung. Nicht um mich selbst drehen, sondern um Jesus drehen. Und für andere zu leben. Dann wirst du ein reicher und heiler Mensch sein. Wie können wir so leben? Ich glaube nur, wenn wir immer wieder das Kreuz und Jesus und seine Liebe im Blick behalten. Das können wir nicht gesetzlich irgendwie produzieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir Abendmahl feiern. Da sitzen und nachdenken und neu betrachten. Uns neu beeindrucken lassen von ihm. Amen. Lass uns das jetzt tun.